ist groß an diesem Ort, Herr. Wir preisen dich, wir rühmen dich, wir geben dir Ehre. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Wir freuen uns für jeden, der gekommen ist, trotz dem Glatteis, das er hierher gefunden hat. Gott möge ihn segnen. Wir lassen uns nicht abhalten. Wir sind also keine Christen, die vom Wetter abhängig sind oder vom Eis abhängig sind oder Schnee oder Wind oder Wetter. Also ich freue mich über alle, die gekommen sind. Ich lade dich ganz herzlich ein für Freitag, 19 Uhr. Wort Gottes macht dich produktiv. Wort Gottes ist kreativ. Wort Gottes wirkt Wunder. Also Wort Gottes wirkt Wunder. Dann am Samstag wird das Thema sein Kraft der Hoffnung, was das auch alles bedeutet. Und dann, wer Gott sieht, sieht immer das Beste. Der sieht mit einer ganz anderen Brille diese Welt, das Leben. Also wer Gott sieht, sieht das Leben. Heute werde ich eine Tierpredigt halten. Also, ja, ihr lacht und ihr denkt, das ist nicht möglich. In der Bibel ist so viel von Tieren die Rede. Sogar unser Herr Jesus, als der zur Taufe kommt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Also, wir haben so viel über Tiere und sogar das Lamm ist würdig zu nehmen, Lob, Dank und Preis in der Apokalypse. Also, sehr viel über Tiere. Und Salomo, von dem heißt es einmal, er konnte über die Pflanzen reden und hat aus allem ein Gleichnis gemacht. Aus den Pflanzen und dann aus den Tieren hat er philosophiert und eine Wahrheit herausgestellt. Also immer wieder was Belehrbares herausgestellt. Und du kannst von Tieren eine ganze Menge lernen. Schafe. Und der Herr Jesus vergleicht, ich bin der gute Hirte und ihr seid meine Schafe. Und meine Schafe hören meine Stimme. Also wir haben sehr viel von Tieren in der Bibel, in der Heiligen Schrift. So. Ich werde heute natürlich ein Tier betrachten, zuerst einmal den Hamster, obwohl da nicht viel in der Bibel davon steht. Aber ich werde über Hamster sprechen. Es gibt Hamster in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und sei kein Hamster, ist meine Botschaft. Sei kein Hamster, was es auch immer heißt. Tiere haben uns sehr viel zu sagen. An Tieren merkt man, was man sein sollte und was man nicht sein sollte. An Tieren. Tiere haben ein sehr feines Gespür, sind am selben Tag geschaffen worden wie die Menschen. Am sechsten Tag, morgens sind die Tiere geschaffen und abends ist der Mensch geschaffen worden. So, und die Tiere haben sehr viel Ähnlichkeit mit uns Menschen. Tier und Mensch haben die gleiche Struktur, die gleiche Intelligenz. Viele Wesenszüge, eine Wirbelsäule, das alles haben die Tiere, also Säugetiere, vor allem meine ich, und die Erde brachte hervor und die Tiere sind entstanden. Nur der Mensch ist eine Handarbeit Gottes. Und Gott schuf den Menschen aus den Stoffen dieser Erde. Manche Tiere sind sogar schlauer als die Menschen, sogar Gott näher als viele professionelle Menschen. Denk nur der Prophet Biliam, der ist ein professioneller Prophet, aber der Esel hat mehr gesehen, als was der Biliam gesehen hat. Siehst du nicht den Engel Gottes, der steht im Weg, der lässt uns nicht durch? Engel können sogar, Tiere können sogar sprechen. Und du wirst nicht glauben. Jesus hat seine Mission angefangen mit den Tieren. Er ging in die Wüste und hat den wilden Tieren gepredigt. Bei der Erlösung. Er hat einen Esel genommen. Und eine Eselin. Oder einen Fohlen. Eine Eselin mit ihren Jungen. Und so weiter. Und auf dieses Tier ist er geritten. Warum? Die Erlösung fand sogar an den Tieren statt. Denn dieses Tier hat jemand wahrscheinlich erschlagen. Wie auch immer. Und in der Bibel steht es im Gesetz. Wenn ein Tier einen Menschen erschlägt, muss das Tier gesteinigt werden. Also ist es todesschuldig. Aber da war jetzt noch der Junge da oder dieser Fohlen. Was macht man da? Und die wussten nicht, was man damit machen soll. Und dann hat Jesus genommen und hat sich draufgesetzt und das Tier als Zeichen der Erlösung. Ich erlöse von dem Fluch des Todes. Also so begann die Erlösung. Tiere haben etwas, nicht was der Mensch hat oder was der Mensch bekommen kann. Tiere haben Seele, die Tiere haben einen Geist, die Tiere haben Intelligenz, die Tiere haben alles, Instinkte. Die Tiere haben nur nicht den Heiligen Geist. Gott gab den Menschen den Heiligen Geist. Das ist der wesentliche Unterschied Tier und Mensch. Und er hauchte den Geist Gottes ein und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also, und die Tiere brauchen auch gar keinen Heiligen Geist. Für was? Die Tiere haben nicht gesündigt. Die Tiere sind auch nicht aus dem Paradies vertrieben worden. Ich will nur allgemein über die Tiere sagen. Die Tiere haben nicht gesündigt. Sie haben sich an Gott nicht vergriffen. Obwohl so ein Vogel oder ein Eichhörnchen an diesem Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens rangekommen wäre und hätte naschen können. Aber die haben auch kein Gebot gehabt. Ihr dürft nicht. Die Tiere durften alles im Paradies essen und das Leben genießen. Die Tiere brauchten keine Erlösung. Aber weil die Tiere rein waren, vollkommen waren. Deshalb hat der Mensch von Anfang an Tier als Opfer genommen zur Versöhnung. Ein schuldloses, sündloses Tier. Also Jesus als Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Wenn Gott den Menschen den Heiligen Geist entzieht, wird der Mensch ein Tier, eine Bestie. Denk an den Antichristen, das Tier, diese Bestie aus der Offenbarung, der Antichrist. Wenn der Geist Gottes weggenommen wird, der Mensch wird sogar schlimmer als ein Tier. Schlimmer, grausamer. So, Jesus begann seinen Dienst in der Wüste, Markus 1, Vers 13. Und durch den Sündenfall, der Mensch war ja die Krone der Schöpfung, durch den Sündenfall ist auch die Schöpfung mit in Verruf gezogen. Alles in der Mitleidenschaft, der Mensch hat also mit alles verdorben und alles versaut. Auch die Tiere leiden darunter. Siehst du nicht, sagt der Esel, siehst du nicht, dass ein Engel in den Weg steht, dass der Engel uns blockiert, dass der Engel uns nicht durchlässt? Siehst du es nicht? Siehst du es nicht? So, was auch immer ist, die Tiere. Und ich habe eine Tierpredigt, wie also eigentlich in der Bibel uns von den Tieren geredet wird, gelehrt wird. Zuerst mal das Allgemeine. Sei kein Hamster, ist die Botschaft. Aber bei der Wiederherstellung im tausendjährigen Reich, da wird das Kind am Loch der Otter spielen. Der Löwe wird Gras fressen. Wie der Ochse, die werden zusammen sein. Also es wird Harmonie sein in der Tierwelt. Wieder ursprünglich, da wird es keine Raubtiere mehr geben. Ochse und Löwe beieinander, frisst Gras. Die Harmonie wird wiederhergestellt. Aber jetzt die Disharmonie. Über die Disharmonie in unserem Leben hier, was so ist, sei kein Hamster. Zuerst nochmal ein Kapitel in der Bibel, ganz besonders die Sprüche 30, Vers 24 und folgende Verse. Da ist so viel von Tieren die Rede. Salomo philosophiert über die Tiere, über Ameisen, Klippdachse, Heuschrecken, Eidechsen, Löwen, Hahn und so weiter. Und sogar der Hahn spielt eine Rolle in der Prophezeiung Jesu. Und der Hahn wird dreimal krähen und du wirst mich verleugnen. Also Tiere und Erlösung und Mensch und so weiter spielen schon eine ganz große Rolle. So, der Mensch kann noch etwas lernen. Oder Sprüche Kapitel 6, Vers 8, da heißt es, geh, du Fauler, zur Biene. Nicht nur zur Ameise, sondern zu der fleißigen Biene. Kannst von ihr lernen. Und sieh, wie fleißig sie ist und erhaben sie ihr Werk vollbringt. Also was die Biene alles so kann. Und mit den Bienen fängt das Leben an. Und mit den Bienen hört das. Wenn keine Befruchtung mehr stattfindet, wenn die Bienen aussterben, dann können wir auch einpacken bald. So. Und wenn manchmal die Menschen voneinander reden, hör mal zu, muss aufpassen, wenn die Menschen so übereinander manchmal reden, dann reden sie mit Tiernamen und Tierbegriffen. Hast du noch nie gehört? Wenn eine Frau zu der anderen Frau, die sie nicht mag und ausstehen kann, so weiter, du Giftschlange. Manchmal auch in der Gemeinde passiert sowas, dass man die Giftschlange, verstehst du? Nein. Oder wenn man voll Groll ist, verstehst du, man redet über so Tiernamen oder der Bock, verstehst du, der Esel da oder der dumme Esel oder wenn eine Mutter Kinder nicht richtig erzieht, Rabenmutter. Also wir haben da alles Mögliche und ganz schlimm, also wenn jemand dreckig lebt, schmutzig lebt, sündig lebt, du Schwein. Also wir haben Tiernamen, geben Tiernamen. Also der Mensch hat etwas vom Tier, hat das vom Tier abgeguckt, kopiert vom Tier oder wenn einer besonders ganz schlau ist, das ist ein schlauer Fuchs. Und sogar Jesus sagt über Herodes, listiger Fuchs. Oder die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Also die Bibel ist voll von Tieren, Leute. Also und deshalb bin ich gar nicht so verkehrt, wenn ich vom Hamster heute rede. Wenn ich so an Hamster denke, weißt du, der ist so ein Trab. Ich wollte am liebsten so Hamsterrad mitbringen und euch zeigen, das arme Tierchen rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und denkt, ich bin schon so weit gerannt heute und ist doch nirgendwo angekommen. So, nach der Erkenntnis der Bibel sollten wir also diese Begriffe also von den Tieren nehmen. Wir sollten die Tiere nicht anbeten. Das hat der Mensch getan, weil ja die Tiere schuldlos waren, sündlos waren und vielleicht Gott vielleicht näher standen. Denk dran, lieber Rabe oder lieber Kranich oder lieber, was weiß ich, Katze, denk an mich. Ja, Tiere. Das typische am Hamster ist, er rennt, rennt und rennt. Das ist das eine. Und das nächste, was vom Hamster ist, immer holen, zusammen, Hamster festhalten, nichts hergeben. Also, Hamster ist auf der einen Seite sehr fleißig, rennt viel, tut viel, ist immer in Bewegung, vor allem nachts. Tagsüber schläft er. Und dann diese ganze Rennerei, sei kein Hamster. Du sagst ja, was findest du, Bruder, du das in der Bibel über den Hamster? Wir sollten unser Leben sinnvoll einsetzen, nicht nur einfach nur rennen und horten. Unser Leben hat ganz andere Prioritäten. So ein Hamster denkt, ich bin radikal, ich bin heute so weit gerannt. Und wo ist er hingekommen, auf dem Hamsterrad? Gar nirgendwo. Er tut nur zum Schein. Und viele leben nur zum Schein. Sei kein Hamster, der nur zum Schein lebt. Lauf nicht und sei nicht nur nachts aktiv, sondern auch tagsaktiv. Viele sind nachts aktiv, in ihren Träumen, in ihrer Fantasie, in ihren Gedanken. Deine Schwierigkeiten, deine Widerstände, deine Nöte sollen dich manchmal aufwecken. Gott muss uns manchmal schockieren. Du bist noch gar nicht weit gekommen, liebes Tierchen, lieber Hamster. Und wir brauchen manchmal so Schockerlebnisse, wo wir plötzlich erwachen, ja, nur im Kreis drehe ich mich, im Teufelskreis. Also Gott will, dass wir diese Teufelskreise, diese Hamsterräder durchbrechen, uns irgendwo festfahren, Kurskorrekturen vornehmen, Hamsterkäufe, wenn es eine Ware knapp wird, Hamsterkäufe, du kennst ja diese Geschichten, nur auf Vorrat. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Und da sind wir schon beim Thema irgendwo, der reiche Kornbauer ist so ein Hamster gewesen, der nur gehamstert hat, die Scheune vergrößert. Und liebe Seele, jetzt hast du Ruhe für viele Jahre, jetzt rennst nicht mehr so in deinem Rad. Jetzt schuft es nicht mehr. Wir arbeiten und wir sollten überlegen, wofür wir arbeiten. Nur um unser tägliches Brot zu verdienen oder nur zu hamstern, dass wir recht viel haben, mehr wie die anderen, dass wir damit protzen können mit unserem Vermögen. Lukas Kapitel 12, Vers 13, da ist von dem Hamster die Rede. Und er sagte ihnen aus der Menge und so weiter, und es ging ja um ein Erbe. Hier geht Jesus, also da kam jemand, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Das ist der Einstieg für die Geschichte von diesem Hamster, dass er das Erbe richtig teilt. Und er sagte, Lehrer, sagt meinem Bruder, er sollte das Erbe mit mir teilen. Und er sagte zu diesem Menschen ein Gleichnis. Wer hat dich zum Richter gesetzt zuerst einmal? Wer hat dich zum Richter gesetzt, dass ich jetzt dein Erbe austeile? Bin ich dein Notar? Und er sagte ihnen, seht und hütet euch vor der Habgier, von der Hamsterei. Habgier. Hütet euch von der Habgier. Denn auch dem, der im Überfluss lebt, wächst sein Leben nicht aus dem Boden, aus dem Besitz. Verstehst du? Hier steckt eine Wahrheit drin. Und ich will so ein paar biblische Wahrheiten hier versuchen herauszuholen. Denn auch der Überfluss hat, der reich ist, der alles hat, das wächst ihm nicht automatisch. Das muss ihm von oben gegeben werden. Das ist in dieser Geschichte hier der Grundgedanke. Und er erzählt ihnen ein Gleichnis. Das Land eines reichen Mannes hat er gut getragen. Und da dachte er bei sich, was soll ich tun? Er dachte bei sich selbst. Nicht, dass Gott ihm was gesagt hat, er dachte für sich selbst. Und er ist auch nicht gestorben. Aber in dem Gespräch, um den es hier geht, Jesus erzählt in diesem Gleichnis so, als wenn er gestorben wäre. Was wird es sein, was du bereitet hast? Und dann sagt er bei sich selbst, ich habe keinen Raum, wo ich meine Ernte lagern sollte. Und er sagte, das werde ich tun. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dort werde ich all mein Getreide und meine Vorräte lagern. Und dann werde ich zu meiner Seele sagen. Und dann, nachdem ich alles zusammengehortet habe, dann denkt er noch an seine Seele. Und dann werde ich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast reichen Vorrat. Da liegt für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink und sei fröhlich. Hamster. Hamsterkäufe. Hamsterlager. Weißt du, alles vergraben, alles sichern. Aber Gott sagte zu ihm, in diesem Gleichnis, was Jesus dann erzählt, und Gott sagte zu ihm, du Tor, du Narr, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück. Gott hat uns die Seele gegeben und der einzige Unterschied ist, der Mensch zum Tier, der Unterschied, der Mensch hat eine Seele, also den Heiligen Geist. Und da wurde durch den Heiligen Geist eine lebendige Seele. Heute Nacht wird man deine Seele von dir zurückfordern und was wird es sein, was du zurückgelegt hast? Wer wird es kriegen? Wem wird das gehören? Und dann sagt Jesus, so geht es jedem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott. Der sich Schätze sammelt hier auf dieser Erde. Die Bibel hat nichts gegen Schätze sammeln. Die Bibel hat nichts gegen Reichtum. Aber die Bibel hat etwas, wenn wir als erstes das nehmen. Reich reich war Abraham, reich war Hiob, reich hat nichts mit Glaubensgröße zu tun. Aber wenn wir nur noch sagen, mein Reichtum, jetzt liebe Seele, hast Vorrat für viele Jahre und Jesus warnt hier diesen Hamster, seht euch vor und hütet euch vor jeder Form von Habgier. Jeder Form von Habgier. Habgier ist nicht nur, dass du hortest. Weißt du, Habgier ist auch, wenn du in der Versammlung bist, ich will auch das haben. Ich will auch das können. Ich will auch dort sein. Das ist Habgier, geistliche Habgier. Es gibt also geistige Habgier, geistliche Habgier und natürlich materielle Habgier auch. Da sieht man dann, wenn die Leute nur noch horten, lagern und nachher nicht mehr wissen, wohin. Die Schränke sind voll, der Kühlschrank ist voll, das Lagerhaus ist voll. Alles ist voll und es quillt über. Und weißt du, wer das alles frisst? Der Schimmel. Datum läuft ab, verstehst du? Du kannst gar nicht so viel essen, was du manchmal so einlagerst. Und der Bauer denkt, wenn er Vorräte hat, dann hat er ausgesorgt, dann hat er ein gutes Leben, dann kann er sich alles gönnen. Das denkt der Bauer. Manchmal denkt der Bauer, er ist schlau. Aber so schlau war er hier nicht. Du Narr, sagt Jesus, du Narr. Und Gott wird deine Seele heute Nacht von dir fordern. Wem wird das alles gehören? Wem du das hier zurückgelegt hast? Psalm 49, Vers 17. Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Pracht seines Hauses sich mehrt, denn er nimmt nichts mit, wenn er stirbt. Er nimmt nichts mit, wenn er stirbt. Fürchte dich nicht. Weißt, lass die Leute reich werden. Lass sie alles haben. Fürchte dich nicht, wenn sie nur protzen und sagen, ich habe es und ich habe es. Der nimmt nichts mit. Der nimmt nichts mit, wenn er stirbt. Das letzte Hemd, sagen Chinesen, hat keine Taschen. Wenn der Reiche stirbt, was hat er dann von seinem Reichtum? Was hat er von seinem Reichtum? Und jetzt gehe ich weiter. Wenn der Kluge stirbt, was hat er von seiner Klugheit? Überleg einmal, was hat er davon? Wenn der Starke stirbt, was hat er von seiner Stärke? Das habe ich geschafft, von seinen Leistungen. Was hat er davon? Von seinen Erfolgen und Misserfolgen. Was hat er davon? Wenn der Fromme stirbt, und ich gehe jetzt noch ein Stückchen weiter, wenn der Fromme stirbt, der Religiöse stirbt, was hat er von seiner Religion? Was hat er von seiner Religion, von seiner Frömmigkeit, von seinem Laufen, von seinem Beten, von seinem Singen, von seinem Predigen? Was hat er davon? Wenn der Religiöse stirbt, er kann die Religion nicht mitnehmen nach drüben. Der kann seine Frömmigkeit nicht mitnehmen. Wir sollten über Wahrheit, über die ewigen Wahrheiten nachdenken. Was wird es sein, was ich bereitet habe? Wenn der Hamster stirbt, was hat er von seiner Rennerei? Was hat er von seiner Rennerei? Was er so zusammengehamstert hat von seinem Lager, was hat er davon? Jesus soll hier Erbstreitigkeiten schlichten. Und er sagt, nicht zu dem Erbe. Hier ist eine große Sache. Wem wird das gehören, wenn du von dieser Erde gehst? Ich werde nie vergessen, einer meiner ersten Amtshandlungen als junger Pastor in Stuttgart, ich habe angefangen, vom Geld zu sprechen. Ich habe gesagt, der Zehnte gehört in der Gemeinde, im Haus Gottes, da, wo du deine Nahrung bekommst, da gehört dein Zehnte hin. Und nicht irgendwo in der ganzen Welt verteilen und. Und das war ein Schwabe, Erzschwabe. Dann kommt er zu mir, sagt, Bruder, mal tut es. Man hat Geld, man spricht nicht über Geld. Und weißt du, ich habe dann Opferbeutel durchgehen lassen, also Kollekte sammeln lassen. Also, und der hat sich geweigert, sich aufgeregt. Wie kann man über Geld sprechen? Ich habe über Geld gesprochen, wie ich über Wasser spreche, über Brot spreche, über Wahrheit spreche, über Licht und Finsternis spreche, über Gott und Teufel. So habe ich über Geld gesprochen und hat geschimpft und sich aufgeregt. Und jedes Mal, wenn Opfer kam, hat er überhaupt nichts gegeben. Ein Geizhals war er, ein Schwabe. Und dann stirbt er. Und er hat keine Verwandte, keine Freunde und nichts und so weiter. Und ich muss die Wohnung auflösen. Und dann baue ich den Schrank ab. Und hinter dem Schrank waren 70.000 Deutschmark. Aber für Gott hat er nichts gegeben. Und jetzt, ich habe noch jemand dabei gehabt, der hat es auch mitgesehen. Dann haben wir überlegt, was machen wir das? Da sind wir zum Amt gegangen und das ganze Geld hat das Sozialamt kassiert. Verstehst du? Und so geht es. Dann nimmst du nichts mit. Aber Gott bestohlen hat er hier. Gott betrogen hat er mit, verstehst du? Und sich aufgeregt, man gibt es, aber hinterm Schrank steckt man's. Hinterm Schrank. Das war meine erste Amtshandlung. Und seitdem ich das gesehen habe, habe ich so viel Freiheit, über das Geld zu sprechen. Und ich sage, Leute, das Reich Gottes wird mit Geld gebaut. Nicht mit Luft und Liebe und Gebet. Nein, wir brauchen Finanzen. Wir müssen Miete bezahlen, Strom bezahlen, Wasser bezahlen, Heizung bezahlen, so wie du auch deine Miete bezahlen musst. So. Und wer kriegt das Erbe? Und von dem Geld hat niemand was gesehen mehr. Also das Sozialamt hat die Beerdigung übernommen und auch die 70.000 Deutschmark. war es weg. Alles, oh, das war eine teure Beerdigung. Das war eine teure Beerdigung. So. Und so geht es. So geht es. Du wirst nichts mitnehmen. Deine Nachkommen werden sich streiten, wer kriegt das. Und meistens so nach der Beerdigung, da beginnt erst der Krieg, der familiäre Krieg, der Streit. Erst nach der Beerdigung, wer kriegt was? Und viele Leute wissen gar nicht, was mit ihrem ganzen Vermögen passiert. Ich habe hier in Charlottenburg, mal von Charlottenburg jemand, eine Frau, oder Seelendorf, eine Frau beerdigt. Die hat also Reptilien gesammelt, Schlangen und Krokodile und alles mögliche. Eine ganz tolle Sammlung. Und der Sohn hat keinen Bezug zu dieser Sache gehabt. Und weißt du, was er gemacht hat? Müllabfuhr. Anstatt ein Museum zu geben oder irgendwie Naturkundemuseum, wirklich eine ganz tolle, starke Sammlung, nichts davon. Die Müllabfuhr hat es gekriegt, alles. Du siehst also, und so viel Geld und so viel Vermögen ausgegeben. Jemand anders, in Steglitz, wo ich beerdigt habe, mal auch, also nicht Christen sind alles gewesen. Ich habe ja nicht Christen auch mit beerdigt. So, und da hat Schmetterlinge und Käfer gesammelt. Ein ganzes Zimmer voll, so wie ein Museum von allen möglichen Schmetterlingen. Und das eingelegt, schön und getrocknet. Ebenfalls, der Sohn hat, oder die Tochter hat kein Interesse gehabt. Was soll das alles? Quatsch. Sagt zu mir noch, wenn Sie was wollen, suchen Sie sich was raus. Verstehst du, ich habe das Zeug auch nicht gebraucht, diese Schmetterlinge. Aber guck mal, man sammelt, der hatte gesammelt, wie viel Dinge hat er gemacht. Oder jemand anders, da Dias und Filme und ach was, eine ganze Menge an Bilder zusammengehortet. Und was ist daraus geworden? Die Kinder haben alles weggeschmissen. Wir brauchen das nicht. Es interessiert, wir haben keinen Bezug mehr zu diesen ganzen geschichtlichen, historischen Sachen. Und es war eine Katastrophe. Verstehst du? Stell dir mal vor, du bist in der Ewigkeit und alles, was du so gesammelt hast, da siehst du, wie sie bei der BSR, bei der Müllabfuhr landet, auf dem Komposthaufen. Muss das ja schrecklich sein. Von der Ewigkeit, da sitzt du oben und siehst, ach, meine Kinder wollen das gar nicht. Die haben kein Interesse. Was wird es sein? Der Müllabfuhr? Sozialamt? Wer kriegt ein Erbe? Oder diese größeren Scheunen? Diese ganzen Vergrößerungen, der Mensch will das immer vergrößern. Das ist Hamster. Und ich will dir die Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Als ich dieses Thema gewählt habe, habe ich gedacht, Mensch, was kannst du über einen Hamster sagen? Aber da ist mir daher so viel eingefallen und so viel gekommen. Weißt du, der ganze irdische Gewinn, das ganze Profitdenken, wer wird das kriegen, was du erwirtschaftet hast? Dein Sparkonto, diese Millionen, diesen Ertrag. Und hier heißt es, und sein Boden hat viel getragen, gut getragen. Der hat den Segen Gottes gehabt, eigentlich auf Deutsch. Der ist gesegnet worden. Aber was hat er aus dem Segen gemacht? Die Frage ist immer, was machst du aus dem Segen, den Gott dir gibt? Aus dem Erfolg. Weißt du, und das war ein Geschenk. Die Ehre hat kräftig getragen. Ich will eine Scheune bauen und dann zu meiner Seele sagen, liebe Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre. Schlaf mal ein bisschen, ruh dich aus. Der hat sich bisher nie ausgeruht. Der hat sich keine Zeit für sich genommen, nur schuften. Ist das der Sinn des Lebens? Nur rennen im Hamsterrad. Er sagt sich selbst, und das will ich tun. Dein Leben wird nach dem bemessen, was du sagst. Und das will ich tun. Wir werden geurteilt, nicht nur, was wir tun, sondern schon allein, was wir sagen, dass wir tun werden. Der Mann, Jesus nimmt ihn ins Gericht. Ich bin nicht zuständig fürs Gericht. Aber der sagt sich, ich werde sagen zu meiner Seele. Und dann sagt der liebe Gott, und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Der hat zu sich selbst nichts Böses gesagt. Dann nichts Böses zu sich selbst gesagt, oder Schlimmes, oder Verdorbenes, und sonst was. Er hat auch nichts gegen andere gesagt. Das will ich tun. Das will ich tun. Vielleicht wäre es besser für ihn gewesen, wenn er gesagt hätte, das will ich alles den Armen geben. Den Hilfsbedürftigen. Er wollte nur für sich nachher gut leben. Für sich. Und dann sagt er, liebe Seele. Also hier endlich liebt er mal seine Seele, denkt an seine Seele. Und manche denken erst, wenn sie beim Sterben sind, an ihre Seele oder wenn sie alt und grau sind, wie der reiche Mann dort, als er in der Hölle schmort und sagt, ich leide Pein hier. Die Geschichte arme Lazarus und der reiche Mann, ich leide Pein. Dann denkt er an seine 5 Brüder. Dann denkt er erst, oh, vielleicht kannst du dem Abraham sagen, dass er mal meine Zunge kühle oder meine Lippen kühle, ich leide hier Pein. Erst in der Ewigkeit wacht der Mensch auf. So, er dachte an sich, nur dann an sich selbst und an seine Seele, aber erst, wo es zu spät war, der hat noch keine Scheune gebaut. Also nach der Geschichte hat er noch keine Scheune gebaut. Nur sich gedacht, nur geplant, nur sich vorgenommen. Und da denkt nur meine Seele, jetzt hast du für viele Jahre. Er denkt nicht an die Ewigkeit, er denkt nur an viele Jahre. Verstehst du? Das Checken, stecken Wahrheiten drin, da ist eine Botschaft drin. Denk nur an für viele Jahre. Aber unser Leben ist nicht für viele Jahre angelegt, sondern auf die Ewigkeit angelegt. Was nützt denn, selbst wenn 100 Jahre, was sind denn 100 Jahre schon? Er hat nicht mit Gott gerechnet. Er hat damit nicht gerechnet, dass Gott noch ein Machtwort hier spricht. Und dann die 70.000 D-Mark, das werde ich nie vergessen. Das Geld ist, weißt du, in Umschläge und dann ist runtergefallen. Das hat immer hinter Schrank gesteckt. Umschlag, das wäre der Zehnte gewesen vielleicht. Was hätte Gott durch sein Geld tun können? Sein Geld wäre richtig angelegt gewesen bei Gott. Jesus sagt in Vers 15 hier, denn selbst im Überfluss wächst einem das Leben nicht aus dem Besitz, aus dem Boden. Selbst wenn du Überfluss hast und die Scheune vergrößern musst und Erfolg hast auf der ganzen Linie, es wächst nicht von selbst. Überfluss, Erfolg, Gesundheit und so weiter sind Zeichen, dass man Leben hat, dass man lebt. Und Gott will, dass wir diese Dinge, die er uns gegeben hat, auf die Ewigkeit anlegen, in die Ewigkeit investieren. Man wird gesegnet, damit man andere segnet und damit es wieder zurückfließt. Man wird erst gesegnet, wenn andere durch mich gesegnet werden. Und dann fließt dieser Segen zurück. Segne und du wirst gesegnet. Vergib und es wird dir vergeben. Liebe und du wirst geliebt. Hör zu und man hört dir zu. So. Das hat an Gott nicht gedacht. Noch in dieser Nacht, sagt Jesus, ist nur ein Gleichnis, aber sehr, sehr wichtiges, ernstes Gleichnis. Wichtig für den Hamster. Und Menschen mit einer Hamsterseele, mit einem Hamstergeist. Weißt du, ich habe ja gesagt, Tiernatur steckt oft in Menschen drin. Und da ist so viel Instinkt vom Tier im Menschen. Denn das Tier wurde am sechsten Tag geschaffen, so wie der Mensch auch. Und das ist die Krone, die Krönung des Lebens. Und auch nicht als Strafe, sondern Gott wird es zurückfordern, deine Seele. Du bist verantwortlich. Was ist aus deiner Seele geworden? Auch keine Züchtigung, nein. Gib mir deine Seele wieder zurück. Was hat Jesus einmal gesagt? Was hilft dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Die ganze Welt, weiß, das heißt sehr viel. Da kannst du Napoleon sein, Alexander der Große, Adolf Hitler. Die ganze Welt gewinnen und dem Schaden an deiner Seele. Du hast hier, jetzt plötzlich wird seine Seele gefordert. Und das ist der Lauf der Dinge. Wir müssen unsere Seele früher oder später zurückgeben. Weil wir sie von Gott haben und die müssen wir Gott abgeben. Und da ist es wichtig, dass wir jetzt in der Seele, in unserer Seele oder an unserer Seele alles investiert haben, alles dran gesetzt haben. Die Seele geht zu Gott zurück. So, was Erde ist, bleibt Erde. Was Geist ist, bleibt Geist. Was du hier geleistet hast, deine Erkenntnis, deine Erfahrungen, deine Produktivität, was du hier geleistet hast, das bleibt hier, deine Scheune bleibt hier. Aber das, was von Gott ist, geht zu Gott zurück. Und das ist die Seele. Es geht zu Gott zurück. Gott nimmt es wieder an. Und die Seele wird nackt sein. Deshalb heißt es einmal in der Bibel, wir sollen alles dran setzen, dass wir nicht nackt vor ihm erscheinen. Nicht blind und taub und wie auch immer. Der Kornbauer, sein Land hat so reich getragen und er überlegt sich nur und plant nur für diesseits. Ich werde eine größere Scheune bauen. Wir wollen immer alles vergrößern, aber wir sollen innerlich, geistlich uns vergrößern und nicht nur materiell. Geistlich. Da bleibt er klein. Er plant an seiner Seele vorbei. Und da macht Gott nicht mehr mit. Und heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Er stirbt, nicht in der Geschichte, aber im Gleichnis. Tu Narr. Wem wird das alles gehören? Wem wird das alles gehören? In Vers 21 sagt Jesus hier und lehrt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott oder vor Gott. So geht es jedem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Also wenn man vor Gott erscheinen muss mit leeren Händen. Stell dir vor, wir stehen vor Gott und unsere Hände sind leer. Du hast keine einzige Garbe, nicht einmal einen Strohhalm. Verstehst du, so steht man dann nachher vor Gott. Es gibt zwei Arten vom Reichtum, das Schätze sammeln für sich selbst. Das ist das erste Mal, ist nicht reich vor Gott. Schätze es aber nur für mich. Ich lebe nur für mich, denke nur an mich. Ich liebe nur mich selbst. Ich unterstütze nur mich selbst. Und das ist das Reichsein, also nur für das Materielle, das Sichtbare. Und das andere ist reich vor Gott sein. Wenn du vor Gott reich bist, und sagst, Herr, ich habe das Leben, das du mir gegeben hast, nicht nur genossen, ich habe gelebt. Ich habe richtig gelebt. Ich habe mein Leben ausgelebt. Was nützt es? Du sagst, ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Ich habe keine Ruhe gehabt. Viele Menschen, wenn die in Rente gehen, sterben oft. Da haben sie nichts von Rente, Altersversorgung und vielem anderen mehr. Erleben mal, guck mal, die haben nichts, die haben keine Hobbys, keine Interessen, wie sie ihr Leben dann nachher weitergestalten. Jesus warnt uns hier vor falschen Habenwollen, Hamstern. Immer haben wollen. Bismarck hat einmal gesagt, arm sind die Leute, die nicht mehr haben als nur Geld. Die sind arm, die nicht mehr haben als nur Vermögen, Besitz. Das ist mein Land, mein Haus, meine Scheune, meine Rindviecher, mein Auto. Ist das alles nur heiliges Blechle? Armer Bauer. Der war fleißig, erfolgreich, klug. Er hat wirklich klug gehandelt. Also er war vernünftig, er hat seine Scheune vergrößert. Wo bringe ich das alles unter? Er hat schon weise gedacht. Aber zu kurzsichtig, nur bis zu seiner Nasenspitze. Viele denken auch nicht über ihr Tellerrand hinaus. Die denken nur, das, was ich sehe, meine Scheune, wo bringe ich meine Ernte unter? Er will ja nichts verschwenden, er ist ja sehr kluger Mann eigentlich, sehr, sehr guter Mensch. Er will nichts, das verliert. Und wir sollen nichts verlieren und nichts verplempern und nichts vergeuden und verschwenden. Vielleicht ist auch größenwahnsinnig, wahnsinnig. Meine großen Scheune, wenn das die Nachbarn sehen jetzt alle, die sind begeistert von mir. Das ist ein cleverer Mann, ein Manager. Oder vielleicht hat er für schlechte Zeiten vorsorgen wollen. Meine großen Scheune. Ich denke nur, Josef, was hat er gemacht? Er hat Scheunen gebaut und gesammelt für die Notzeiten. Er wollte auch klug sein, vielleicht so wie der Josef in der Geschichte. Da spielen so viele Komponenten zusammen, aber er ist verblendet. Er sieht, dass es das nicht alles ist. Das ist nicht alles, nur sammeln und horten und die Seele bleibt unterernährt. Weißt, was machen wir den ganzen Tag für den Körper? Was machen wir für andere Leute? Und was machen wir für unsere Seele? Wie viel Zeit nehmen wir uns für unsere Seele? Denk drüber nach. Endlich. Oh, dann, wenn ich alles zusammengebracht habe. Weißt du, die größere Scheune ist eine größere Verantwortung. Je höher du aufsteigst, desto mehr steigst du in der Verantwortung auf, Verpflichtung. Wir sprechen manchmal die da oben, verstehst du, also so Manager, aber der hat vielleicht für 10.000 Leute Verantwortung. Du hast vielleicht nur für eine Person Verantwortung, für deine Frau, deine Kinder oder deinen Mann, aber der hat für 10.000 Leute die Verantwortung. Wenn der auswählt, hungern 10.000 Familien. Nicht nur 10.000 Leute, sondern Familien. Da hängt noch viel mehr dran. Ja, und er denkt nur an das Irdische, nur an sein Wohl. Und jetzt, liebe Seele, wirst du Vorrat haben für viele Jahre. Seine Sehnsucht konzentriert sich auf das Ruhen. Endlich, nicht immer im Hamsterrad. Rennen, 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 rennen. Von einer Aufgabe zur anderen, von einem Termin zum anderen. Das hat ihm gefehlt, diese Ruhe. Die Ruhe hat gefehlt und vielen Menschen fehlt die Ruhe. Die jagen nach dem Glück dieser Welt, denken, wenn ich das habe, dann hast du das. Pff, ist auch Seifenblase. Und dann jagst du, wenn ich das habe, die Prüfung bestanden. Ich werde nie vergessen, Birgit hieß dieses Mädchen in Heilbronn, die hat mit 1,1 ihr Abitur gemacht, ist belobigt worden, in der Zeitung stand ganz groß, kommt und ich will, und sie kam nach Hause und fängt an zu heulen, fast Nervenzusammenbruch, und heult und sagt, Mutti, ich habe 1,1 in der Abitur, die beste Note, aber ich habe im Leben versagt. Und die waren kaum in der Jugendstunde, also und so weiter. Die anderen haben Freunde gehabt, Freundinnen gehabt und so weiter, aber sie hat nichts gehabt, sie hat nur gebüffelt. 1,1. Und eine Belobigung, war das wirklich alles? Hat geheult? War das alles? Nachher sie ist Nervenärztin geworden. Trotzdem verstehst du, um vielleicht jemand zu helfen, nicht den gleichen Fehler zu machen. Weißt du, man kann nur jagen nach dem Glück dieser Welt und man vergisst. Und es war traurig, ein so hübsches Mädchen. Jeder junge Mann hätte sich um sie gerissen. Aber nein, sie wollten ja nur lernen, sie wollte gute Noten schreiben. Und manche leben nur für Noten, manche leben nur für Titel, manche leben nur für irgendwelche Auszeichnungen, Goldmedaille, und dann haben sie das. Und weh, wenn sie das nicht haben. Andreas Weck hat mir erzählt, sein tiefster Punkt in seinem Leben, einige kennen ihn, er hat einige Goldmedaillen und sowas gehabt. So, der tiefste Punkt war in seinem Leben, er hat mal versagt irgendwo und keine Medaille nach Hause gebracht. Da hat der Vater in Magdeburg ihn nicht einmal vom Bahnhof abgeholt. Das war sein dunkelster, tiefster Punkt. Und sagt, weißt du, die loben dich alle, solange du was bringst, was leistest, was hast. Und dann, wenn du nichts bist, dann holen sie dich nicht einmal vom Bahnhof ab. Das ist der Mensch. Was tust du für deine Seele? Und es ist nicht wichtig, eigentlich im Leben ist nicht wichtig, wie werde ich mit Erfolg fertig, sondern wie werde ich fertig mit Misserfolg? Wie werde ich mit Misserfolg, mit Versagen, mit Fehler, mit zu kurz kommen, mit Mangel, wie werde ich damit fertig? Mit Versagen, wenn ich keine Goldmedaille von der Olympiade zurückbringe. Wie werde ich damit fertig? Wie verarbeite ich meine Niederlage? Mit Niederlagen. Er will endlich mal feiern, endlich mal Ruhe haben. Seele, du hast jetzt Ruhe für viele Jahre. Weißt du, kein Kampf mehr mit der Natur. Es geht nicht mehr um Existenzkampf, um Erfolg und was zu beweisen wollen. Nein, jetzt hast du Ruhe. Er hat materiell vielleicht Ruhe, aber die Seele hat keine Ruhe. Heute Nacht, so schnell kann das gehen. Unser Bauer ist ein Hamster. Er lässt sich treiben und jagen. Nach dem Termin, nach dem Erfolg, nach der Anerkennung. Wie sagt Jesus einmal? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Nadelöhr ist ein kleines Tor für die Nachtzügler in Jerusalem gewesen. Also wenn man zu spät nach Hause kam, dass man gerade sich so durchzwängen konnte durch das Tor. So, da wird leichter ein Kamel durch dieses Nadelöhr, durch dieses kleine Tor als Spätheimkehrer gehen, als dass ein Reicher in das Reich Himmel, der Himmel kommt. Es ist nicht ganz unmöglich, aber es ist sehr schwer. Das Kamel muss sich zwängen und es kommt schon durch, aber sehr schwer. Und es geht ein Reicher geht schwer in den Himmel. Das heißt aber nicht, dass der Arme noch besser hat. Wir müssen denken um die Prioritäten. Nicht Reichtum, nicht Geld, auch nicht Armut ist es, was uns in den Himmel bringt. Der Glaube an Jesus Christus, dass man für die Seele was tut und sich um die Seele kümmert. Jesus war hier ein Lebenskünstler. Er verpönte nicht das Leben. Weißt du, Jesus war nicht so engherzig, wie manche Leute denken. Der hat nur Selters getrunken und Knäckebrot gegessen. Nein, nein. Leute haben gesagt, das ist ein Weinsäufer, ein Schmarotzer. Der hat bei reichen Leuten gegessen, gut gegessen sogar und so weiter. Die haben Jesus sogar als Fresser bezeichnet. Jesus hat das Leben nicht verpönt. Hat alles, was er hatte, aber er wusste die Prioritäten, er konnte fasten, er konnte an Gott denken, er hat sich Zeit genommen für Gott. Er hielt Balance in seinem Leben zwischen Diesseits und Jenseits. Weißt du, und es ist so wichtig, dass wir haben, als nicht hätten und nicht haben, als wenn wir haben würden. Verstehst du? Das ist ein Geheimnis. Haben, als wenn man es nicht hätte und umgekehrt wieder so, dass man alles kann. Zwischen Gegenwart und Zukunft, zwischen diesem Leben und jenem Leben. Weißt du, hier hat man Sorgen, Gedanken, aber die Gedanken sollen einen nicht auffressen. Sondern ich denke, ich muss planen. Jeder Mensch muss planen. Ohne Planung geschieht nichts in dieser Welt. Aber dass ich nicht nur plane und mich plagen lasse und mich quäle mit diesen Dingen, das ist nicht alles. Ich tue auch für meine Seele etwas. Das ist so wichtig, dass ich mir Zeit nehme für mich selbst. Für mich selbst. Weißt du, wir müssen die Prioritäten richtig in unserem Leben setzen. Bei den meisten Leuten, auch bei Christen, sind die Prioritäten falsch gesetzt. Zuerst kommt Gott, dann kommst du und dann kommt deine Familie und dann kommt erst die Gemeinde und alles andere. Bei den meisten Leuten sind die Prioritäten falsch. Ja, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist, dass du in den Himmel kommst, dass du gerettet wirst. Es geht um deine Rettung, dass du mit Furcht und Zittern deine Seligkeit schaffst und dann du und dein Haus. Und dann erst alles andere, die Kirche, die Arbeit, die Mission, die Dienste, die Hilfsdienste, Arme habt ihr immer bei euch, mich habt ihr aber nicht alle Zeit bei euch. Das heißt Priorität setzen. Was sie getan hat, hat sie ein gutes Werk an mir getan, diese Maria Magdalena. So viele Leute, die denken, ja, du musst alles gleich in Jesus investieren, in die Gemeinde investieren und das ist Reich Gottes. Nein, nein, Leute, wir müssen Prioritäten setzen. Auch das ist fromme, religiöse Hamsterei. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist, die Betonung liegt zuerst. Wenn du morgens aufwachst, nicht, wer füttert die Tiere? Oder wo bringe ich die Ernte unter? Oder wie bringe ich die Ernte unter? Unser erster Gedanke soll der Herr sein und der letzte Gedanke soll auch der Herr sein. Aber was sind die ersten Gedanken oft, wenn du morgens aufwachst? Und da kannst du merken, wer und was hat Priorität in deinem Leben? Ach, die kleinen Kinder, meine Enkelkinder und so weiter und Urenkel womöglich. Nein, zuerst ist der Herr und dann kommen deine Enkel und Urenkel und was weiß ich, die Verwandten und die weitläufigen Verwandten erst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Reich Gottes ist, dass du in den Himmel kommst, dass du deine Seele gerettet hast. Was nützt es, wenn du für deine Familie gesorgt und deine Familie perfekt versorgt hast und selbst in der Hölle landest? Was nützt es? Das Reich Gottes ist, dass du deine Seligkeit schaffst. Zuerst das Reich Gottes. Wird es dazu reichen für den Himmel? Schaffe ich das? Mit Furcht und Zittern. Das heißt also, da solltest du alles dran setzen, alle Register ziehen, dass du deine Seligkeit schaffst. Die Diesseitsmenschen, die wollen nur genießen, aus dem Vollen schöpfen. Jenseitsmenschen, die also an Gott glauben, sind von Gott abhängig. Herr, auch dieser Tag ist wieder ein Geschenk. Ohne dich kann ich heute gar nichts tun. Bitte hilf mir. Wenn du so lebst, von Gott abhängig, das ist nämlich, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles, was ich habe, alles, Herr, bist du. Ohne dich komme ich gar nicht weiter. Diesseitsmenschen, die sagen, ich werde meine Scheune vergrößern, ich werde das machen, ich werde das machen. Die planen nur. Morgens wachen sie schon auf und die ordnen schon, wo was steht, wo was passiert. Jenseitsmenschen, die sind mit der Natur verbunden, sind mit Gott verbunden. Und für mich ist Natur und Gott fast das gleiche, identisch. Denn in der Natur sehe ich die Spuren Gottes. Und wenn wir natürlich leben, leben wir auch göttlich und geistlich. Wenn wir natürlich leben. Das Schlimme dabei ist, dass wir Menschen so unnatürlich sind. Denken unnatürlich, reden unnatürlich, was es auch immer ist. Also von der Ewigkeit her, weißt du, das Leben ganz anders planen, nach der Uhr Gottes sich bestimmen zu lassen. Ja, deine Uhr, deine Zeit, wenn sie reif ist, wenn wir soweit sind, dann erst. Und Gott hat uns Zeiten gesetzt. Arbeiten. 6 Tage sollst du arbeiten und 7. Tag sollst du ruhen. Du solltest einen Tag haben, wo du für Gott reserviert bist. Zeit für Gott nimmst. Du musst nicht den Samstag nehmen. Es kann auch der Freitag sein oder der Montag oder der Dienstag. Irgendein Tag, wo du einfach nicht das tust, was du immer tust. Mal ganz anders handeln und so weiter. Sei kein Hamster, der nur von Instinkten getrieben wird, von Termin zu Termin getrieben wird, von Pflichten getrieben wird. Weißt du, der Teufel versucht uns in einen Rhythmus zu bringen. Aufstehen, Zähne putzen, anziehen, ins Geschäft gehen, Frühstück, 9 Uhr, Brotzeit und was soll was sich dann, 3 Uhr gibt es Teezeit, abends 5 Uhr Feierabend, dann wieder nach Hause, dann schnell gucken, was die Nachrichten sagen und so weiter. Und in diesem Trott, weißt du, es gibt einen frommen Trott. Frommen Trott, die meisten stecken im Hamsterrad und wissen es gar nicht, dass sie im Hamsterrad drinstecken. Immer das Gleiche. Und Gott will, dass wir individuell sind, dass wir jeden Tag ganz neu erleben. Deine Güte ist jeden Tag neu, nicht immer treten und treten und treten. Flexibel sein. Gott will uns noch viel mehr geben, als nur in diesem Trott. Aber ja, das ist mein Leben. Ich werde nie vergessen, sitze ich in der Straßenbahn in Stuttgart und muss auch irgendwo hinfahren, morgens früh. Und sitze ich da und gucke ich den Mann auf die Hose. Da guckt Pyjama raus. Zuerst mal habe ich gedacht, was machst du da? Sollst du dem sagen, denn das ist ein feiner Mann, hat eine Krawatte an, aber aus der Hose unten guckt Pyjama raus. Dann sage ich, entschuldigen Sie, aber Ihr Pyjama guckt aus der Hose raus. Dann guckt er an, sagt, um Himmels Willen, heute ging es so hektisch, so stressig. Ich habe einfach nur verschlafen, bin schnell in die Kleider geschlüpft und dann bin ich gleich gerannt. Der ist auch gleich ausgestiegen und gleich wieder zurückgefahren nach Hause. Verstehst du? Aber so geht es. Und dann noch an der Tür steht mal schnell ein Losungswort vom Herrn. Herr, ich brauche noch irgendwie so Brötchen, Snack, so Fastfood. Und viele Leute leben nur von Fastfood, so Imbiss und vergessen, Gott will da zu uns reden. Keine Zeit, die meisten nehmen sich gar keine Zeit für Gott. Und dann wundern sich, wenn sie dann vor dem Tor der Ewigkeit stehen und der Herr sagt, ich kenne euch nicht, wo kommt ihr her? Das ist Öl in der Lampe, Reserveöl und kennt nicht. Immer nur ein Sklave sein. Und Gott will uns rausführen aus diesem ganzen Sklavensein, diesem Hamsterrad. Sei kein Hamster, ist mein Thema. Die Leute, viele Leute brennen auch durch und aus und immer nur das regelmäßig tun. Gott will, dass wir Wunder erleben, dass wir Überraschungen erleben, dass wir die Stunden aus der Hand Gottes nehmen. Weißt du, bei Jesus heißt es, Er hat bestimmt geplant. Und ich habe eine ganz tolle Predigt für irgendwann einmal, wo ich halten werde. Aber von ihm kommt alles. Er ist der Urheber des ganzen Lebens. Er ist die Quelle des Lebens. Und so weiter. Also wenn irgendeiner planen konnte, dann konnte der Herr Jesus planen. Er war perfekt in der Planung. Aber bei ihm heißt es immer wieder, und es begab sich. Weißt du, das ist komisch. Und es begab sich. Obwohl er alles perfekt geplant hat, der Vater im Himmel geplant hat, den Heiligen Geist hatte, und es begab sich. Wenn du mit Gott richtig lebst, es wird sich begeben. Du musst planen, du musst leben, aber du musst auch auf Überraschungen eingestellt sein. Es begab sich. Es begab sich. Plötzlich kommt jemand und du siehst oder du erlebst etwas, du hörst etwas, du siehst und dir begegnet etwas und du sagst, das ist wichtiger als das. Prioritäten. Es begab sich. Aber der Herr Jesus hat es durchgezogen. Was er gemacht hat, das hat er durchgezogen. Er hat zu jemand hätte gehen sollen, aber unterwegs begab sich dreimal was beim Herr Jesus. Da kam ein Besessener, da kam ein Blinder und dergleichen. Und dann erst kam er. Und dann da kam noch die Frau, die ihn da hinten zupfte. Verstehst du? Es begab sich. Weil Jesus begibt sich. Wenn du Kind Gottes bist, in deinem Leben begibt sich mehr. Da kannst du zwar planen, musst du planen, du kommst am Planen nicht vorbei, aber der Herr wirbelt manchmal und bringt deine Pläne durcheinander. Er durchkreuzt sie, weil er was Besseres dir noch dazwischen geben möchte und dich weiterbringen möchte. Es begab sich. Sei kein Hamster. Nur immer. Ich will in meinem Rhythmus bleiben. Ich lass mich nicht rausbringen. Ich lass mich nicht rausbringen. Nein. Ich will jetzt. Und dann nachher kommt er. Ich will meine Ruhe haben für viele Jahre. Und dann endlich nachher, dann sagt er, jetzt möchte ich ausbrechen aus dieser Tretmühle der Philister. Ich will raus. Und dann stirbt er. Wir haben in der Bibel auch einen. Weißt du, der hat auch mit seinem Leben gespielt. Der Simson. Er war so leichtfertig. Er war der Stärkste, den es überhaupt gab, wahrscheinlich in der Bibel, so ein Herkules. Und er spielt da mit der Sünde. Und, oh ja, ich kann alles. Ach was, was wollen Sie da? Spielt und verliert seine Kraft. Seine Augen werden ausgestochen. Und dann muss er in der Tretmühle der Philister, das war der biblische Hamster, in der Tretmühle der Philister, tritt von morgens bis abends, dieser Starke muss einfach diese Mühle antreiben. Und dann irgendwo machen sie dann so ein Gespött, so speziellen Gottesdienst, dem Götzen Dagon. Und dann sagt er so, und du musst jetzt denen was vorführen, die wollen jetzt vorführen, wie stark der Starke ist jetzt, der uns so viel Not mal bereitet hat, dieser Simson. Und seine Augen sind ausgestochen, und der Junge sagt, also er sagt dem Jungen, zeig mir, wo sind die zwei Säulen. Und mit diesem letzten Akt seines Lebens reißt er alle in den Tod und selber auch mit. Das ist der Lohn, wenn man mit der Sünde spielt, leichtfertig ist, das Leben nicht nützt. Genauso wie dieser Mann hier, das reiche Kornbauer. Dieser Simson war zum Gespött der Leute. Und viele Menschen werden zum Gespött der Leute. Hinterher erzählt man, hinterm Schrank waren 70.000 Deutschmark. Verstehst du? Keine gute Predigt. Keine gute Illustration, kein gutes Zeugnis. Was für ein Zeugnis werden wir eines Tages bei Gott haben? Diese Maria Magdalena, die Jesus gesalbt hatte, wo der Judas die Nase gerümpft hat. Wir hätten das alles verkaufen sollen. Sie tat, was sie konnte, heißt es von der Frau. Diese Maria Magdalena, sie tat, was sie konnte. Die Frage ist, tun wir das, was wir können, was wir sollen, was wir spüren? Wir sollten das tun, tun wir das auch? Es rächt sich. Es rächt sich immer wieder in unserem Leben, wenn wir nicht das tun, was wir tun sollten. Der Kornbauer stirbt zu Beginn seines Ruhestandes. Im Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns. Finde Balance in deinem Leben. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, heute ist mein letzter Tag? Morgen früh stehe ich nicht mehr auf. Überleg einmal, was würde ich tun? Wo würde ich hingehen? Wen würde ich anrufen? Wem würde ich was schreiben? Wem würde ich was zurücklassen? Wem würde ich irgendwie etwas sagen oder noch sagen? Unser Leben ist ein Kampf. Es geht um diesseits und um jenseits. Und wir müssen ausbalancieren. Was ist wichtig? Was hat Priorität in meinem Leben? Das richtige Verhältnis. Wir sollen nicht blind in den Tag leben. Nein, wir sollen planen, aber uns doch auch von Gott führen lassen. In der ganzen Planung, in der ganzen Geschichte. Denn letzten Endes, er hat Kontrolle über unser Leben. Er hat das letzte Wort. Und man wird sagen, komm, gib mir deine Seele zurück. So, hinter dem Tod steht dann die Auferstehung. Und was wird es sein? was du bereitet hast. Dann stehst du vor Gott und guckst, meine Scheune, aber was habe ich jetzt hier? Was habe ich vor Gott? John Wesley hat einmal gesagt, spar so viel du kannst, gib so viel du kannst, behalt so viel du kannst. Das ist das Geheimnis des Lebens. Spar so viel du kannst, gib so viel du kannst. Du musst dich nicht über dein Vermögen dich verausgaben, aber du solltest das tun, was du tun kannst. Und in der Ewigkeit zählt das, was Gott an uns, an mir, an meiner Seele getan hat und tun konnte. Was ich ihm zugelassen habe, an meiner Seele zu tun. Nicht an meinem Körper und nicht an meinem Geist, was er an meiner Seele getan hat. Das ist ganz arg wichtig. Philipper Kapitel 2, Vers 5. Wir sollen das so wissen, Gott hat das letzte Wort über uns. Und wir müssen nicht die Schätze horten in unserem Leben. Seid untereinander gesinnt, so wie Jesus auch war, gesinnt. Obwohl er göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Sei also so gesinnt, wie Jesus war. Also der Luzifer, der wollte gleich groß hinaus und hat alles verspielt. Wir verspielen alles, wenn wir groß hinaus wollen. Wir sollen auf dem Teppich bleiben und wir sollen das tun, was Jesus getan hätte, was Jesus tun würde in meiner Situation, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Gaben und meinen Unfähigkeiten auch. Auch meine Unfähigkeiten, mit meiner Begrenztheit. Der Luzifer wollte alles an sich reißen. Da heißt es, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward gleich den Menschen an der Erscheinung gleich wie ein Mensch erkannt. Er war ganz natürlich, obwohl er Sohn Gottes war. Nicht ganz groß rauskommen. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Und darum hat Gott auch ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Liebe Seele, jetzt das Vorrat für viele Jahre. Was du jetzt geleistet hast. Jesus konnte verzichten. Und manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist weniger mehr. Er konnte verzichten. Er konnte sein lassen. Er konnte Abstriche machen. Er konnte Nein sagen. Der hätte alles haben können. Der Teufel kommt sogar zu ihm und sagt, bet mich an und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Da musst du nicht ans Kreuz sterben. Du kannst viel einfacher haben. Und da ist die Versuchung. Du kannst vieles viel einfacher haben, aber Jesus sagt, nein, ich wähle nicht den einfachen Weg, sondern ich gehe den Weg, den Gott für mein Leben bestimmt hat. Jesus machte von seinen Möglichkeiten gar keinen großen Gebrauch. Er, der Sohn Gottes, der hat ein paar Mal Gebrauch gemacht, als er die 5000 speiste, Wasser in Wein verwandelte und so ein paar Sachen, so Kleinigkeiten. Aber er hat sonst keinen Gebrauch gemacht von den Gaben, was er als Sohn Gottes hatte. Er verzichtete auf sein Erbe. Er sagte, im Himmel habe ich alles, was ich brauche. Ich lasse das hier, dieses Erbe. Meine Jünger sollen es haben. Die sollen den Heiligen Geist bekommen. Die sollen belohnt werden. Die sollen die Gaben bekommen. Ich brauche das alles gar nicht. Er verzichtete sogar, als er in den Himmel ging. Was wird es sein, was Gott dir und mir anvertraut hat? Wie gehen wir damit um? Unser Bewusstsein, unser tiefes Inneres, was sprichst du so? Liebe Seele, und das will ich bauen, und das werde ich machen. Schreibst du nicht manchmal nachts Briefe, Mails oder sonst noch was? Und du denkst nicht mehr an deine Seele, was deine Seele braucht. Meine Seele, wenn du nur in Gott bist. Meine Seele schreit nach Gott, wie der Hirsch nach Wasser. Du sollst für deine Seele was tun. Den Durst deiner Seele löschen. Gib deiner Seele, was deine Seele braucht. Im Hamsterrad, da rennt man nur. Oh, die Versammlung, die Konferenz, den Segen, den Gottesdienst. Das darf ich nicht verpassen, das darf ich nicht verpassen. Vielleicht musst du sehr viel verpassen manchmal im Leben, damit du das Leben findest. Viele leben so wie ein Hamster nur vom Zwängen. Die zwingen sich. Ich muss mich so anstrengen. Bruder, Schwester, in dem Moment, wo du dich anstrengen musst, bist nicht in Gott. Wenn du mit dem Heiland lebst, musst du dich nicht anstrengen. So gar nichts. Du wirst geführt, wirst geleitet, wirst getrieben vom Heiligen Geist oder geführt vom Heiligen Geist. Der Heiland zwingt niemand. Du zwingst dich selbst. Ich will die Scheune vergrößern. Ich will das machen. Der erpresst sich selbst und er nötigt sich die Arbeit auf. Der hat keine Arbeit, macht sich welche. Weißt du, Gott ließ alles reichlich wachsen und das, was er nicht mehr braucht, er hätte weitergeben sollen Aber nein, ich will das vergrößern alles. Alle Zwänge entstehen hier im Kopf. Und das ist sehr wichtig, dass du das weißt. Meine Zwänge entstehen nicht irgendwo draußen in meinem Umfeld, in der Gesellschaft, in der Gemeinde oder wo auch immer. Meine Zwänge entstehen in meinem Kopf. Er sagt es zu sich selbst. Du predigst dir selbst, du betest dir selbst was vor, machst dir was vor. Ich will größere Scheunen bauen. Hamster. Das sind Hamsterchristen. Ich will deine Fantasie, dein Perfektionismus, deine Habgier. Ich will noch mehr vom Heiland. Weißt du, wenn der Heiland dir nicht mehr gibt, sei zufrieden für das, was du hast. In aller Liebe. Du musst nicht gierig sein. Habgier. Gier kommt es hier in diesem Wort Habgier vor. Weißt du, der Herr gibt dir schon, wenn du reif bist, wenn du soweit bist, kommt der Lehrer und wird dich unterrichten, wird dich in die Schule nehmen, wird dir helfen, aber zwingt dich doch nicht. Weißt du, es gibt auch einen frommen Zwang in der Christenheit. Ich muss. Was haben die ersten Christen gemacht? Sie verkauften alles. Sie gaben alles los. Und sie brachten alles zu den Apostelfüßen. Und sie priesen Gott. Und Gott schenkte Gnade. Die waren alle versorgt. Die haben alle überlebt, auch als eine Krise kam. Sie haben vor der Krise richtig gehandelt. 70 nach Christus, als Jerusalem fiel. Aber deine Probleme entstehen im Kopf. Sie gaben los. Sie ließen los. Es ist so wichtig, dass wir lernen, im Kopf richtig zu denken. Nicht nur aufrecht zu tragen, sondern auch aufrecht zu leben. Wir sollen Dinge im Griff bekommen und nicht, dass die Dinge uns im Griff haben. Meine Schöne. Weißt du, der Erfolg kann ein größerer Fluch sein als Mangel. Was mache ich damit mit so viel Geld? Verstehst du, gewinnst im Lotto. Du weißt gar nicht mehr, was du anstellen sollst, womöglich. Was mache ich mit so viel Geld? Was mache ich mit dem Segen? Was mache ich mit der Gesundheit? Wir dürfen alles haben, das hat Gott uns nicht verboten, dass wir es nicht haben sollten. Aber die sollen uns nicht über den Kopf wachsen oder in den Kopf steigen. Was mache ich mit den ganzen geistlichen Gaben? Gott weiß, was du brauchst. Er legt dir eine Last auf und er hilft dir zu tragen. Das ist der liebe Gott. Und so wie deine Tage, so auch deine Last, deine Kraft. So wie deine Tage sind. Sind die Tage gut, wirst du viel Power bekommen. Sind die schlecht, kriegst du auch Power von Gott. Ausreichend für den Tag. Denn seine Güte ist alle Morgen neu. Also deine Probleme. Und die vergrößern sich im Kopf des Kornbauers. Wo bringe ich das alles unter? Was mache ich? Also da hinten die Scheune abreißen und hier noch eine größere Scheune bauen. Ein größeres Lagerhaus. Ein Silo noch womöglich. Je mehr du hast, desto mehr Stress hast du. Weißt du, wenn du glücklich leben möchtest, schaff alles raus. Entsorge alles, entmiste alles. Da musst du nicht immer abwischen und abputzen und abstauben. Du machst nur unnötige Arbeit. Je mehr du hast, desto mehr Sorgen hast du. Desto mehr wirst du gefordert. Der will was von dir und der will was von dir und der will was von dir. Desto mehr verstrickst du dich. Dein Alltag, ich komme zu gar nichts. Verstehst du, dann jammerst du, ich komme zu gar nichts, weil die Prioritäten nicht richtig gesetzt sind. Eine ganz wichtige christliche Tugend steht nicht in der Bibel, aber ich sage das, dass es christliche Tugend ist, ist Zufriedenheit. Kommt nach Dankbarkeit oder bei Dankbarkeit ist irgendwo angesiedelt. Zufrieden. Gott will, dass seine Kinder sorgenfrei sind, zufrieden sind, das haben, was sie brauchen. Weißt du, du solltest Gott bitten, Herr, gib mir, dass ich nicht betteln muss. Dass ich mein Essen habe, mein Dach über dem Kopf habe, dass ich meine Miete bezahlen kann, aber dass ich nicht sorgen muss. Und Jesus sagt, nehmt, wenn ihr weg irgendwo hingeht, nehmt nicht zu viel mit, nehmt nur das mit, was ihr tragen könnt. Es wird euch gegeben. Immer im richtigen Augenblick wird euch das Richtige gegeben. Gott sorgt, dass du das im richtigen Augenblick hast. Bei Frauen, bei Männern weiß ich nicht, wie das da ist, aber bei Frauen, da stehen sie vom Kleiderschrank, ziehe ich das an, nein, das passt nicht, soll ich das anziehen, das ist auch wieder nichts. Verstehst? Und man hat so viel Kleider. Stell dir mal vor, du hast nur zwei Paar Kleider. Dann musst du entweder links oder rechts, machst die Augen zu und etwas schnappst raus. Aber weil wir zu viel haben. Ja, das passt nicht zu dem und das passt nicht zu meinen Haaren, das passt nicht zu meinen Augen, zu meinen Schuhen. Und denk darüber nach, wir haben so viele Aufgaben in unserem Leben, als nur durch diese Lappalien zu denken, dass diese Kleinigkeit in unserem Leben, dass wir nur damit dafür leben. Wir sollen anfangen, unsere Ewigkeit uns zu kümmern. Was wird es sein, wem du bereitet hast? deine ganzen Sorgen, die du gemacht hast, was du gesammelt hast, was du erwirtschaftet hast, was du erarbeitet hast. Wer bekommt das alles? Und ich sag dir, der Teufel, das Sozialamt, die Müllabfuhr oder der Staat. Der Staat kassiert alles. Wer kriegt das? So viele belassen sich mit vergänglichen Dingen und dann wundern sie sich, das hat mir nichts gebracht. Wofür habe ich gelebt? Das Leben wie gewonnen, so zerronnen. Wofür habe ich gelebt? Die legen großen Wert auf Perfektionismus, so großen Wert auf Äußerlichkeit, dass alles stimmt, so viel großen Wert auf dies und jenes und dann kommt das Feuer darüber und alles vernichtet. Frisst alles auf. Das Feuer kennt keine Gnade, der Tod kennt keine Gnade. Wir müssen alle da durch. Wir leben alle für die Vernichtung, die Zerstörung, die Auslöschung. Was bleibt, wenn Gott uns die Seele wieder zurückfordert? Staub zu Staub, Asche zu Asche. Der Bauer war belastet durch den Segen, den Gott ihm gegeben hat. Die guten Tage, oh Seele, jetzt hast du ausgesorgt. Aber er hat was vergessen, das Wichtigste. Wohin mit all dem Guten? Ich werde nie vergessen, als die ersten Rumänen mal vor 15, 20 Jahren hier zu uns nach Berlin kamen und so weiter. Weißt du, die kamen bettelarm, haben nichts gehabt, also nur was sie gerade so an sich hatten und so durch laufende Schuhe, also löchrige Schuhe und so weiter, so kamen sie und dann knieten sie und haben gebetet und gebetet und gebetet. Aber dann kam Fernseher, dann kam das und dann kam das. Wir haben keine Zeit. Die blieben manchmal bis zum Sendeschluss irgendwo vom Fernseher sitzen. Sie haben für nichts mehr Zeit gehabt, nur noch für Materialismus gelebt. Und ich kann das gut beobachten, auch gerade im Osten, als die Mauer fiel und so weiter, als der D-Mark kam nachher und so weiter in den Osten oder der Dollar. So, da haben sie vergessen, da gab es Spaltungen in der Gemeinde, da gab es Zank und Streit. Wer unterstützt, wer kriegt von dem was, wer kriegt von dem was. Leute, die haben die Seelenheil verspielt und viele haben ihr Seelenheil verspielt nur über Materialismus. Lieber arm und glücklich. Deshalb sagt Jesus, selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und wenn der Teufel uns nicht mit Sünde zu Fall bringen kann und all diesen möglichen schlechten Dingen, dann versucht er uns mit Wohlstand zu Fall zu bringen. Durch Wohlstand. Durch die guten Dinge. Die schlechten Dinge, die ziehen bei ihm nicht mehr. Und hier im Westen ziehen die schlechten Dinge dem Teufel nicht. Aber die guten, auch das sollte man haben und das sollte man haben. Erfolg verdirbt den Menschen mehr als die Sünde. Erfolg macht mehr Menschen krank als die Sünde. Oder mit der Umwelt. Weißt du, wir sollten viel mehr diese Dinge geißeln und sagen, Leute, jagt nicht dem Materialismus nach. Was nützt es? Du nimmst nichts mit. Du nimmst nichts mit. Seele, du hast jetzt Ruhe für viele Jahre. Nicht mal für eine Nacht hat er Ruhe gehabt. Das Materielle hat ihn so abgelenkt von seinen Hauptaufgaben, dass er sich so verzettelt in Nebensächlichkeiten, dass er gar keine Zeit für sein Heil hatte, dieser Hamster. Keine Zeit. Weißt du, das werde ich tun, später. Und des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank, später. Später mache ich noch. Und du rennst, aber du merkst gar nicht, dass du alles vergeblich tust, alles umsonst, alles nur Stroh. Paulus spricht einfach, wir sollen nicht als diejenigen sein, die in der Luft fechten und nur viel tun, wie dieser Hamster läuft, ganz schnell. Viel Wirbel für gar nichts. Du opferst für gar nichts. Verausgabst dich für materielle Dinge. Der Kornbauer, weißt du, da niemand in seinem Leben, nicht einmal seine Familie spielt eine Rolle. Wer kriegt das? Hätte wenigstens heißen sollen, ja, meine Kinder kriegen das. Nicht einmal das. Deine Seele hat nichts davon. Wisst ihr eines, und ich denke, das ist ganz arg wichtig, Menschen gehen vor Sachen. Seele geht vor Sachen. Der Mensch ist wichtiger als das Materielle, das man haben will und soll. Weißt du, wir sollten unseren geistlichen Soll erfüllen und nicht erst später, oh, wo ist meine Seele geblieben? Wir haben so gehetzt, wie dieser Indianer da und so weiter. Plötzlich machen die Indianer nicht mehr weiter und bleiben sitzen. Die Träger dort im wilden Westen bleiben sitzen. Wir können nicht, weißer Mann kann es gehen, wenn du willst, aber wir bleiben hier. Wieso denn? Ja, du hast uns so getrieben. Und unsere Seele ist nicht mitgekommen. Unsere Seele ist nicht mitgekommen. Wir werden so getrieben vom Materialismus, von den Medien und von allem ganzen irdischen Zeug, dass die Seele nicht mehr mitkommt. Und dann versagt man im Leben. keine Freude, keinen Spaß mehr, das Leben gar nicht genossen. Dann denkt man jetzt, genieße ich, aber dann ist es zu spät zum Genießen. Dann ist alles vorbei. Tu in deinem Leben das, was dir bringt. Was bringt? Was es auch immer ist. Sammle nicht Schätze, die Ramsch sind. Weißt du, Schätze, die muss man in die Tiefe graben, suchen und so weiter. Suche nicht frommen Ramsch und Kitsch und was weiß ich, Gerümpel, irgendwelche irdische Gefühlsduseleien. Die vergehen. Was kriegt die Seele ab? Lass dich vom Heiligen Geist formen und leiten und heiligen. Und nur das, was Gott an einem tut, das ist für die Seele was getan. Das Wirken Gottes in unserem Leben, das hat Ewigkeitswert. So wie Gott mich geführt hat. Und es begab sich. Das ist Gottes Führung. Es begab sich, dass plötzlich Gott uns den Weg kreuzt durch irgendetwas. Nicht das Routinemäßige, das Allgemeine. Wir müssen raus aus der Allgemeinheit, aus der Masse. Und das ist Gnade, wenn sowas passiert in deinem Leben, öfters passiert. Jeden Tag wenigstens einmal passiert. Das ist Gnade, dass du so plötzlich rausgeholt wirst aus dem ganzen Getriebe. Dein Leben wird nicht reich durch das, was du erarbeitest, sondern dein Leben wird reich durch das, was Gott in dein Leben investiert, was er tut. Jesus sagt hier, und er wird von dem Meinen nehmen und euch geben, also den Heiligen Geist hat er gemeint, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Lebe also das richtige Leben im richtigen Augenblick. Du musst nicht große Schätze sammeln. Ich habe dieses Wort mal geprägt oder die Botschaft auch euch gebracht, just in time. Gott gibt uns immer im richtigen Augenblick das, was wir brauchen. Und das ist, was Ewigkeitsfrucht wirkt. Das ist, was dir keine Gewissensbisse hinterher macht. Hätte ich bloß. Ich sag mal, vor vielen Jahren, als junger Pastor habe ich mal evangelisiert in der Nähe von Hamburg. Und da kommt ein älterer Mann, bekehrt sich und so weiter. Und sagte, wissen Sie was, ich war Großgrundbesitzer in Ostpreußen. Und dann kamen die Russen und die haben alles weggenommen. Die haben alles weggenommen. Verstehst du, Großgrundbesitzer, der hat nichts gehabt. Der hat nichts gehabt. Weil die Russen kamen. Und so kann es ganz plötzlich sein, da kommt ein Umschwung, politischer Umschwung und schon ist alles futsch. Deine Rente ist futsch, dein Vermögen ist futsch. Und ich sage euch eines, liebe Leute, die Banken sind die größten Diebstähle. Die größten Diebe, die Banken. Lieber nimmst du dein Geld und legst es unter dem Kopfkissen. Ja, ohne Übertreibung. Dann kommt nicht der Staat mit den Steuern und so weiter und Besteuerung und was weiß ich. Und die Zinsen fressen alles auf. Lieber nimmst dein Geld und legst es unter dem Kopfkissen. Du weißt wenigstens, du hast es. In aller Liebe. Verstehst? In aller Liebe. Ich übertreibe es nicht. Die größten Diebe ist der Staat. Wir sprechen von Räubern. Und der Teufel ist ein Räuber, ein Dieb und ein Mörder. So, da musst du nachher keine Komplexe haben, hätte ich mehr gegeben. Ein Pfarrer in Mecklenburg hat mir was erzählt. Also irgendwann da hat mir jemand eine Schatztruhe der Kirche vermacht. Nein, und da war nicht diese ein Pfarrer hat dann der Kirche die Truhe vermacht, aber die darf erst geöffnet werden nach seinem Tod. So, und alle dachten, da muss ein großer Schatz drin sein. Und weißt du, was da drin waren? Als die dann geöffnet wurde und die Ältesten saßen ringsherum und alle wollten sehen, was hat der Pfarrer der Kirche vermacht hier. Und dann wurde aufgemacht, diese Truhe, und sie waren alle perplext. Das sind die Knöpfe, die meine Gemeinde mir gespendet hat immer. Verstehst du? Die ich im Opfer immer vorgefunden habe, die Knöpfe. Verstehst du, die Knöpfe? Und eine ganze Truhe voll, die Knöpfe, die mir die Gemeinde, die ich hier in dieser Gemeinde geändert habe. Der hat natürlich auch was anderes geändert, aber die Knöpfe, die waren im Opferbeutel drin, immer im Opferbeutel. Wir kriegen auch manchmal im Opferbeutel Nettoquittungen oder Zahlscheine. Weißt du, das haben wir auch manchmal drin. Weißt du, Leute denken, die würden den lieben Gott befriedigen, wenn sie Knöpfe opfern oder Kassenbons opfern und reinlegen. Dafür können wir uns nichts kaufen. Die Knöpfe können wir vielleicht verkaufen, pfundweise. Auf dem Flohmarkt. Was wird es sein? Was wird es sein, was du gesammelt, gespart hast, was du erwirtschaftet hast, erbeten hast? Weißt du, wir müssen eines lernen, Gott zu opfern, auch das, was wir erbeten haben, auf dem Altar zu legen. Denk nur an Abraham und Isaac. Plötzlich kommt der liebe Gott zu Abraham und sagt, du, guten Morgen, ich möchte, dass du deinen Sohn Isaac opferst. Ja, aber das ist die Gemeinde. Das ist das Volk Israel. Das ist die Verheißung. ja, legt es auf dem Altar. Es geht nicht. Es geht nicht um das Erbetene. Und wir müssen auch das Erbetene, was du erglaubt hast und ja im Geist erkämpft hast, auf den Altar legen. Dein Isaac. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst als das Erbetene. Erglaubte. Von Gott geschenkte. Und Isaac war ein Geschenk Gottes. Und wir müssen lernen, auch mit den Geschenken Gottes umzugehen. Auf den Altar nicht daran hängen. Was wird es? Und Abraham wurde erst gesegnet, als er bereit war, sein Isaac zu opfern. Da hat er etwas für die Ewigkeit getan. Nicht deine Scheune erweitern, sondern deine Beziehung zu Gott erweitern. Das ist es, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, euch zu sagen. Deine Beziehung zu Gott, das hat erst bleibenden Wert. Und Abraham legte seinen lieben Sohn Isaac auf den Altar mit schweren Herzen. Herr, das wirst du doch nicht von mir fordern, das fordert das Teufel von mir womöglich oder sonst und der. Aber aus Liebe zu dir mache ich alles. Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir Erlösung haben und die Vergebung der Sünden. Er hat es getan. Und jetzt lege ich wieder alles zurück. Meine ganze geistliche Wissen, meine ganze Religion, meine religiösen Erfahrungen, meine religiöse Erkenntnis. Ich lege alles auf den Altar. Er hat uns erlöst. Mein Isaac. Nicht die Gier. Oh, ich möchte noch mit Gott was erleben. Nein. Du stirbst, ob du was erlebst oder nichts erlebst. Das nimmst du gar nicht mit. Er ist das, was er in deinem Leben gewirkt hat. Was er gewirkt hat. Wenn Gott in uns wirkt, dann musst du keine Scheunen mehr bauen. Brauchst nicht. Unnötig. Es wird dir immer im richtigen Augenblick das Richtige geben. Und wenn du dann im Himmel ankommst und du kommst an und sagst, jetzt, du treuer Knecht, du warst über wenigem treu, du hast das Wenige, das, was du hattest, gut gebraucht und damit gewirtschaftet und ja gehaushalt und du hast alles recht getan. Komm, du kriegst jetzt noch mehr. Weißt du, wenn wir treu sind, weil eigentlich ist das, was Gott hier in dieser Welt sucht an uns, Treue. Und dann wird alles gegeben, was du brauchst. Da musst du nicht horten und hamstern. Gott hat eine ganz andere Logistik. Just in time. Just in time. So wie du gerade benötigst, das wird er dir geben. Mach dir keine Sorgen. Er wird dir liefern, was du jetzt brauchst, um zu dienen, vor Gott zu stehen, Gott zu loben, zu preisen. Du brauchst, im Himmel gibt es keine Lagerhäuser, keine Silos, keine Scheunen. Dort gilt ein anderes System, eine ganz andere Logistik, eine ganz andere Art. Dort gilt die Gnade. Und seine Güte, seine Gnade ist alle Morgen neu. Und da musst du nichts bezahlen. Und da musst du nicht irgendwas hinblättern. Dort wirst du beschenkt. Das ist das Leben im Glauben, das Leben mit Gott und in Gott. Vergebung bekommst du umsonst. Er hat uns alles geschenkt. Fang an, als Beschenkter zu leben. Nicht, du hast jetzt erwirtschaftet, erwuchert, erhandelt, erkämpft, errungen. Hör doch auf zu ringen, zu kämpfen. Das zählt bei Gott nicht. Er schenkt uns. Vergebung der Sünden, das ist das Natürlichste, das Einfachste, das Größte natürlich, auch wieder auf der anderen Seite. Gott hat alles vorgesorgt. In der Vergebung ist alles inklusiv in diesem Paket. Vollpension. Da ist von Hamburg eine Mennonitenfamilie, viele Kinder, glaube ich 10 Kinder, fahren rüber, die haben gespart, die wollten nach Amerika auswandern, in der Zeit des Auswanderns, die wollen auswandern. Und der Vater hat gespart, es hat gerade für die Überfahrt das Geld gereicht und sie haben Brot getrocknet, so eine Art Knäckebrot und Käse getrocknet für die Überfahrt, dass sie die Überfahrt schaffen und dergleichen und haben das Fahrgeld beieinander gehabt und die Überfahrt hat länger gedauert als gewöhnlich, sie geplant haben, sie berechnet haben, die hat länger gedauert und dann, was mache ich mit meinen Kindern, die haben nichts zu essen und dann geht der Vater und sieht, da wird so viel Essen über Bord geschüttet und so weiter, was die Leute essen und ja nicht stehen lassen, dann geht er und fragt er den Koch, könnte ich etwas von diesen Resten haben, was sie wegschütten, meine Kinder haben Hunger. Und hat er den ersten Tag was gekriegt, den zweiten Tag hat er auch was gekriegt, den dritten Tag, dann hat er schon dem Kapitän gemeldet, das stimmt was nicht mit unserem Passagier hier, mit seiner Familie, die haben so viel Hunger und die haben nichts zu essen, ihr Knäckebrot ist alle und ihr Käse ist alle. Und dann sagt der Kapitän, wenn der man wiederkommt und verlangt was von den Abfällen, dann rufst du mich. Und so war es. Dann ruft der Koch am dritten Tag den Kapitän. Und der Kapitän kommt runter und sagt, was wollen Sie? Ja, wissen Sie, ich bin so dankbar, dass ich die Reste bekomme und dass ich mit diesen Resten meine Familie wunderbar ernähren kann. Und wir schaffen die Überfahrt dann ganz gut. Unser Knäckebrot ist alle, unser Käse ist alle. Dann sagt der Kapitän, Sie kriegen jetzt nichts, gehen Sie hoch und bringen Sie mal Ihr Ticket, Ihre Karten. Und dann bringt er die Karten und der Kapitän guckt an, ja, was wollen Sie? Sie haben Vollpension gebucht. Und die ganze Zeit nur vom Knäckebrot gelebt und getrocknetem Käse und von Abfällen. Und so sind viele Christen. Verstehst du, sind viele Christen abgespart vom Letzten und nur vom Knäckebrot und getrocknetem Käse. Und du hast Vollpension. In unserer Erlösung, liebe Leute, ist Vollpension. Alles inklusiv. Und nicht nur dort, wenn du dort ankommst, du bist hast ausgesorgt für die ganze Ewigkeit. Du hast ausgesorgt für die ganze Ewigkeit. Deshalb, ich denke, wir sollen viel mehr unsere Seele, unser Seelenheil, unsere Seligkeit ernst nehmen und dass wir dort nicht ankommen und unten sehen, wir alles kassieren die Fremde. Wir bringen nichts, wir haben dem Heiler nichts gegeben. So wie dieser Mann einst in der Ewigkeit, wenn er sieht, das Sozialamt hat die 70.000 Euro, D-Mark kassiert. Das war mir sehr schrecklich. Das hat die Gemeinde gefehlt. Wir hätten vieles machen können, evangelisieren können und so weiter mit 70.000 D-Mark damals. Und das hat noch ganz anderen Wert gehabt, die D-Mark. Aber nein, der Staat hat alles kassiert. Der Teufel, die Gottlosen, der Antichrist, der Staat, die werden alles kassieren, wenn wir nicht richtig Priorität in unserem Leben setzen. Sammelt euch Schätze, Matthäus 6. Schätze, die hier auf dieser Erde, also sammelt Schätze, die auf der Erde, wo Motten und Wurm oder die Zerstörung der Diebe nicht nachkommt oder stehlen kann. Sammelt Schätze im Himmel. Nicht nur auf dieser Erde. Von dieser Erde die Schätze nehmen und in den Himmel transportieren. Transferieren. Wo weder Motte noch Wurm sie zerstören kann und wo die Diebe nicht stehlen können. Bewahre deine Schätze vor Verlust, so steht auf einer Tonscheibe, da babylonische Tonscheibe. Plane genau, wo du dein Geld arbeiten lässt und nütze dein Geld oder dein Gold bestmöglichst. Nütze. Wir sollten unser Leben bestmöglich nützen, das Optimale draus machen. Und weißt du, was Gott will in unserem Leben? Und was sind die Schätze, würdest du jetzt fragen? Was ist das, was ich bringen sollte? Das sind die Früchte. Vom Baum, die Früchte, ist das, was der Baum aus der Erde rauszieht, hochzieht und dann an den Ästen aufhängt. Das sind die Früchte. Unser Leben soll aus der Erde was rausziehen, aus der Arbeit was rausziehen, aus dem Leben was rausziehen und dann diese Früchte. Unsere Früchte sollen unsere Schätze sein. Vom Baum seine Schätze ist nicht nur das Holz, sondern das, was an den Baum hängt. Alles, was der Baum erzeugt. Alles, was wir von uns geben. Das sind unsere Schätze, was wir von uns geben. Loslassen und Gott loben und preisen. Alles, was wir aus unserem Leben rausholen, das Optimale. Nicht, was wir von anderen kopieren, sondern was wir aus unserem Leben rausbringen. Auch wenn es noch so klein und noch so schwach ist und noch so gering ist. Lieber ein kleines Äpfelchen, aber das ist von mir. Das ist von mir. Unsere Früchte ist alles, was die Gnade Gottes bewirkt. Alles, was aus dem Natürlichen, aus der Verbindung von Erde und dann vom Baum, was wir rausbringen. Die Frucht, das ist, was die Schätze sind. Unsere Kräfte, die wir gebrauchen und einsetzen. Unsere Kräfte, nicht andere beauftragen und delegieren und befehlen, mach du das. Nein, aus uns selbst, was wir selber mit unseren Händen tun. Was dir vor der Hand kommt, ist unser Kapital, unser Schatz. Alles, was wir von Gott aufnehmen, aus der Erde, aus dem Boden, und dann weiter transferieren. Das bringt Ewigkeitsfrucht. Schätze muss man nicht erzeugen. Die entstehen, wenn du richtig stehst, wenn du richtig lebst. Weißt du, Schätze muss man nur sammeln. Sammelt euch Schätze. Da musst du dich nicht zwingen. Jetzt muss ich einen Apfel bringen als Apfelbaum oder eine Birne. Nein. Das wächst, weil du richtig, ein richtiger, gesunder, normaler Baum bist. Produzierst du das. Wenn dein Leben mit Gott in Ordnung ist, dann musst du nicht großes Aufheben machen. Weißt du, das kommt aus der Erde heraus. Schätze liegen gewöhnlich in der Tiefe. Die muss man hochholen über die Wurzeln. Und deshalb ist ganz arg wichtig, dass du ein Wurzelwerk hast in deinem geistlichen Leben, Gebetsleben, verborgenes Leben, nicht öffentlich nur beten, nein, so nachts. Nicht nur bei dir selber sagen, oh, liebe Seele, nein. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, die im Himmel was zählen, die dort gelten. Wir brauchen Schätze, dass wir hier aus dieser Erde rausholen und weitergeben. Der Kornbauer hat gesammelt, was die Erde sein Feld gab, aber das hat er alles für sich behalten wollen. Meine Seele, du sollst jetzt Vorrat haben. Nein, und die Seele wurde dann gefordert, anstatt dass die Seele noch Mitgift hat, wenn sie zu Gott geht. Die Seele hätte noch Mitgift haben sollen. Es war nicht ausreichend. Er hat nur für diesseits gesorgt, nur für diese Welt. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Sei kein Hamster, der nur habgierig alles zusammenhalten will, behalten will, nichts loslassen will, nichts hergeben will. Das, was du hast, gib weiter, einfach weiter. Es kommt wieder frische Ware, frischer Saft, frische Triebe. Auch wenn du beschnitten wirst, und je mehr du beschnitten wirst, desto mehr Frucht trägt dein Leben hinterher. Je mehr du beschnitten wirst, hab keine Angst. Ach Heiland, das ist so grausam, was ich alles erlebe. Diese grausamen Erlebnisse, diese Beschneidung, was du durchmachst, das ist für dein Leben. Damit gute Qualität aus deinem Leben rauskommt. Gott sucht nicht Quantität, Gott sucht Qualität. Und lieber ein Apfel, und der ist echt, der ist von dir, dein Apfel. Und Gott will nur eine Frucht lieben. Weißt du, du musst nicht gleich 10 Früchte bringen. Eine Frucht reicht aus. Muss ich mit leeren Händen so vor Jesus stehen? Nein. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns hilfst, Frucht zu tragen. Und dass wir nicht nur für uns wirtschaften, an uns denken und uns wichtig nehmen. Nein, Herr, wir möchten Frucht tragen, dir eine Freude bereiten, dir dienen mit dem allem, was du uns gegeben hast, was du uns geschenkt hast. Und wir möchten einfach für die Ewigkeit leben, nicht wie dieser dumme Kornbauer, der nur an sich gedacht hat, an seine Scheunen gedacht hat und an seine Seele, dass sie ewig hier oder viele Jahre Freude hat und dann alles verpasst. Herr, wir wollen für die Ewigkeit leben. Hilf allen meinen Brüdern und Schwestern, die dein Wort gehört haben, dass sie Prioritäten setzen in ihrem Leben. Zuerst das Reich Gottes und dann erst alles andere. Vater, ich danke dir. Dann erst die Familie, dann erst die Partner und Partnerinnen und dann erst die Arbeit, dann erst die Gemeinde, dann erst das Geld und dann erst alles Vergnügen und aller Spaß des Lebens, zuerst mal das Reich Gottes, dass wir dorthin kommen, das Ziel erreichen, Barmherzigkeit bekommen von dir. Herr, segne, die dein Wort gehört und verstanden haben. In Jesu Namen. Amen.